dass wir sagen, zur Geschichte dieses Tages. Lieber Schulz, jetzt sagt uns zur Entstehung. Ein Maskil von David ein Gebet, als er in der Höhle war. Wann war David in der Höhle?
Als er von Saul geflohen ist, ja.
Was ist dort passiert? Bitte?
Hätte Saul töten können, dann sperren, aber nur.
Ich habe auch spontan an diese Geschichte gedacht. Dann habe ich mir nachgeguckt, David war mehrmals in der Höhle. Mhm. Und wer das Alte Testament kennt, der denkt spontan an diese Geschichte, wo es heißt, dass eine Höhle am Wege war und David hat sich dort versteckt und genau in diese Höhle kommt später der König Saul. Und die Leute von David sagen, jetzt hat Gott deinen Feind in deine Hand gegeben, kannst du jetzt umbringen oder dass der Schaden ist. Wir wissen, dass David das verweigert hat und gesagt hat, er wird nicht die Hand gegen den Gesalbten Gottes erheben. Aber aus dem ganzen Zusammenhang bin ich sehr am Zweifeln, ob diese Höhle gemeint ist bei diesen Zeilen. In welchem Zusammenhang ist von einer zweiten Höhle die Rede bei David? Wenn ich das jetzt sage, dann wird es sofort...
In der Höhle Adulam.
Genau.
Ich habe hier bei den
es gibt die zweite. Gefunden. Es gibt also mehrmals an anderer Stelle eine Höhle, von der die Rede ist, und zwar sogar eine mit Namen, die Höhle Adulam. Dort hat sich David vorher und auch später wieder aufgehalten. Das war so eine schwer einnehmbare Bergfestung. Und das heißt, um David versammelten sich ungefähr 400 Leute. Alles welche, die irgendwie mit dem Gesetz oder mit ihrer Umgebung in Widerspruch gekommen waren. Und wieder aus dem größeren Zusammenhang kann man sehen, dass sehr viele Ausländer dabei waren. Es waren also, er war ein Flüchtling und es haben sich um ihn herum Flüchtlinge versammelt. Ich möchte das mal denjenigen, die solche Geschichte hinter sich haben, als Ermutigung sagen heute. Flüchtling sein ist ein ganz gefährlicher Status, aber das hindert Gott nicht daran, auch solche Menschen zu Ehren zu bringen. Jesus selber war ja die ersten Jahre seines Lebens mit seinen Eltern auf der Flucht in Ägypten. Das wird in Europa bei dieser schönen Weihnachtsstimmung nämlich regelmäßig ausgeblendet. Ich denke, in dieser Situation, als David sich lange Zeit in dieser Höhle Adulam zurückgezogen hatte, in dieser Zeit hat er sogar seine Eltern in Asyl in das Nachbarland Moab gebracht. Ja, ich denke, da ist dieser Psalm entstanden und ich möchte einladen, dass wir den einmal gemeinsam beten. Und wie das ist beim Beten, das ist auch schon. Wir fangen hier mit diesem ersten Vers an und ihr antwortet mit dem zweiten und dann wechseln wir das. Mit meiner Stimme schreie ich zu dir, Herr, mit meiner Stimme flehe ich zu dem Herrn.
Ich schütte meine Ahnung vor dir aus, meine Not erzähle ich vor dir.
Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt.
Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir versammelt. Niemand fragt nach meiner Seele.
Zu dir habe ich geschrien, Herr, ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Lande der Lebendigen.
Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schlank. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig.
Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Amen. Woher kann man merken, dass nicht diese Höhle gemeint ist, wo David sich versteckt hat, als Saul hinter ihm herkam?
Vers 2, mit meiner Stimme schreie ich.
Ganz genau. Als er in der Höhle war und Saul war vorne, dann kann er nicht mit seiner Stimme zu Gott schreien, dann hätten sie ihn natürlich gleich gefunden. Was zeigt uns das? Es gibt Zeiten, wo unser Gebet in stummer Schrei ist. Da ist die Situation nicht so, dass man laut beten kann. Aber es gibt andere Zeiten, da wirkt unsere Seele nur dann verändert, gerettet, wenn wir diesem Druck in uns auch laut geben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Hier im Gottesdienst ist es ja schon für manche schwierig, laut zu beten. Und ich bin sicher, dass der Teufel versucht, uns auch im Alltag, in unserer persönlichen Zeit davon abzuhalten, dass wir unsere Stimme laut geben, wenn wir zu Gott rufen. Warum ist das wichtig, dass wir laut beten?
Weil wir mit unserem Mund bekennen.
Es ist das Bekenntnis unseres Mundes, durch den der Glaube des Herzens bestätigt wird. Und?
Unser Geist ist nicht
beteiligt. Wenn wir unsere Stimme benutzen, wird unser Geist, unser Oden mit aktiv. Ich sage das mal gerade unseren jungen Leuten, ja? Weil manche das Gefühl haben, ihr Beten nützt gar nichts. Das hat oft damit zu tun, dass das nur in Gedanken formuliert wird und keine Stimme kriegt. Und mit unserer Stimme zu Gott zu schreien, macht uns selber auch viel bewusster, was wir wirklich von ihm wollen. Und ich empfehle euch, also wer darin eine große Beklemmung spürt, nutzt dazu ruhig erst mein Wort, wo euch keiner hört. David war in der Höhle. Wer in einer Höhle redet oder sogar laut schreit, der merkt, dass es dort einen besonderen Widerhall gibt. Wenn ihr anfängt, laut zu beten, sucht euch einen ähnlichen Platz. Einen leeren Raum in der Schule oder einen Keller, wo es dunkel ist. Oder den Wald, wo nicht gleich Leute um euch herum sind. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit dem Sprachengebet zum Beispiel gemacht im Auto. Ich werde nicht vergessen, ich bin bis heute dankbar über das Holperpflaster am Ortsausgang von Panto, weil es so laut war in meinem Auto, dass ich mich selber nicht gehört habe. Als ich dann auf den Asphalt kam, dann hat mein Verstand das gleich wieder kontrolliert. Aber ich hatte die Wirkung dieses Gebetes, diese vielleicht 30 Sekunden, die mehr. Das, was mich bedrückt hatte, war in diesen wenigen Sekunden bei Gott angekommen. Ein paar Tage später hatte sich wieder solche Last aufgebaut in meinem Herzen und ich habe keine Worte in meiner Muttersprache gefunden. Da habe ich gesagt, Herr, hilf mir, dass ich wieder eine Holperstraße finde. Und die nächste Holperstraße hat wirklich zu den Krach gemacht, dass ich wieder so beten konnte und ich merkte wieder dieses Ergebnis. Und so bin ich Schritt für Schritt sicher geworden. Es gibt Zeiten, wo der Geist in uns matt wird, wo wir keine Kraft mehr haben, wo unsere Hoffnung sich zurückzieht. Das sind diese Zeiten, wenn wir nicht mehr nur alleine auf Gott gucken, sondern auf diese Probleme um uns herum, auf die Menschen, die gegen uns kämpfen. Diese Erfahrung hat der König David damals gemacht. Und wenn wir Advent feiern, dann ist dieser König, der zu dir kommt, von dem wir vorhin in diesem Wochenspruch gehört haben, ja der Hinweis auf Jesus Christus. Wenn wir Advent feiern, dann ist davon ja gerade von dem König die Rede, der kommt, der Fürst des Friedens, Jesus Christus, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Er kommt nicht in Macht, sondern er kommt als Flüchtling. Er kommt als Verfolgter. Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte jetzt schon denken, dann sind die drei Weisen, die ihn aufsuchen, von dem damaligen Machthaber von Herodes beauftragt, rauszufinden, wo denn dieser König sich aufhält, der da geboren wird. Nur mit einem Ziel, um ihn umzubringen. Wir leben heute noch in dieser Zeit, wo nicht nur der König des Friedens verfolgt worden ist, sondern auch alle, die ihm nachfolgen. Bei mir selber ist überhaupt keine Advents- oder Weihnachtsstimmung. Tag und Nacht liegt mir das Schicksal unserer Geschwister aus Afghanistan, aus Pakistan, aus den anderen Ländern zu verfolgen auf dem Herzen. Und ich frage mich, wie viele Wochen, Monate, maximal Jahre uns bleiben, bis wir in dieselbe Maß der Verfolgung wieder mit hineingenommen haben. Heute Vormittag in der Predigt heute Vormittag gehalten in Österreich. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eben habe ich die Nachricht gekriegt, diese ist schon gelöscht bei YouTube. Wir laufen in eine Zeit, in der der Antichrist eine totale Unterwerfung erwartet. verlangt, befiehlt mehr und schlimmer, als es jemals der Islam oder irgendeine andere Religion oder Philosophie oder Ideologie auf dieser Welt erwartet hat. Das ist die Zeit, auf die wir zugehen. Und doch ist uns in diese Zeit hineingesagt, wenn ihr diese Dinge kommen seht, erhebt eure Häupter. Denn eure Erlösung ist nahegekommen. Adventszeit ist die Zeit der Ankunft. In weiten Teilen der Christenheit wird das als Tradition gefeiert. Das ist damals passiert, da ist der Messias gekommen. Und wir erinnern uns und jedes Jahr wieder zelebrieren wir diese Geschichte. Dabei leben wir in der wirklichen Zeit der Ankunft, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Aber anstelle dessen leben wir in einer Zeit der wirklichen Ankunft, dass nämlich Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Nicht so, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist und heute kann man sich an seinen Lehren orientieren, sondern er kommt, um zu richten. Und dieses Mal kommt er dann wirklich in Macht und Herrlichkeit. Danke. Und das bedeutet, wenn wir aus diesem Psalm den mittleren Teil nehmen, zu dir, Herr, habe ich geschrien, du bist meine Rettung. Ruhig auf mein Schwein, rette mich von meinen Verfolgern. Ich beobachte das wieder in den letzten anderthalb Jahren. Viele Menschen sich orientieren, ob es irgendjemand gibt, der ihnen hilft. Rechtsanwälte sind gefragt wie noch nie vorher. Mutige Ärzte, mutige Lehrer sind gefragt, die gegen diesen immer mehr zunehmenden Druck der Herrschenden irgendwie einen Ausweg schaffen sollen. Zunehmend wird beobachtet, dass dieses Schreien keine Antwort findet. Deswegen sollten wir als Kinder Gottes nicht unsere Hoffnung auf Menschen setzen. Es kommt eine Zeit, wo unser Schreien von keinem Menschen gehört wird. Also und wie immer, das müssen wir in den guten Zeiten trainieren. Wir können nicht denken, wir leben so weiter, solange das irgendwie geht. Und wenn es ganz schlimm ist, dann wenden wir uns an. Wenn es nicht so verhält, für den bleibt dann nur Verzweiflung. Vom Anfang zum Ende dieses Psalms gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich will das nochmal bewusst machen. Der erste oder zweite Vers in Erzählung. Heißt es, mit meiner Stimme schreie ich zu dir, Herr, mit meiner Stimme flehe ich zu dem Herrn. Ich schütte meine Klage aus vor dir. Das ist so allgemein. Da macht jemand einfach sein Herz leer. Da schreit dieser Gottesmann, aber ungerichtet, so wie vielleicht jemand, der am Ertrinken ist, einfach Hilfe, Hilfe schreit. Aber am Ende dieser wenigen Verse ist der Geist dieses Mannes ganz klar. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Am Ende dieses kurzen Gebetes ist etwas klar geworden. Gott ist nicht nur der, bei dem wir unsere Klage einfach ausschütten können, sondern der die Verengung unseres Herzens in der Lage ist zu öffnen. Und ich möchte dazu was weitergeben, was mir dabei auffällt. David hat sich zu dieser Zeit wegen des Drucks, in dem er es in einer Höhle versteckt. Das ist ein äußerer Rahmen, der war so eng, dass er das Gefühl hat, dort ist er sicher. Aber gleichzeitig hat sich seine Seele verengt. Die Höhle war vielleicht Schutz für seinen Körper, aber gleichzeitig Gefängnis für seine Seele. Das, ihr Lieben, beobachten wir die letzten zwei Jahre mit unserem ganzen Volk. Und fast mit allen Menschen rund um die Erde. Sie versuchen ihr Leben, sie versuchen ihren Körper vor einer Pandemie zu schützen. Und gleichzeitig ist ihre Seele durch Angst wie in einem Gefängnis gefangen. Und die Seele von Millionen Menschen wird in diesem Gefängnis gefangen gehalten und dort bleiben. Wenn wir nicht, wenn sie nicht, zu dem schreien, der in der Lage ist, unsere Seele aus diesem Gefängnis der Angst herauszuführen. Das, ihr Lieben, ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Mit welchem Ziel? Dass wir seinen Namen preisen. Ist uns das bewusst? Es ist genau das Gegenteil dessen, was wir am Anfang lesen. Ich schreie zum Herrn, ich fliehe zu ihm. Ich schütte meine Klage vor ihm aus. Dass das Beten so anfängt, ist normal. Aber es darf nie so enden. Wenn wir wirklich ernstlich beten, dann führt es uns zu dieser persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Mit dem, der dem Tod die Macht genommen hat. Und es befähigt uns, Gott zu preisen. Und es führt zur Gemeinschaft. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Wenn wir einmal gucken, ich weiß nicht genau, wo das steht, 1. Samuel 22 oder so.
22, ja.
Ja. Mhm. Da lesen wir nämlich gerade, dass es die weggelaufenen Leute waren. Also aus menschlicher Sicht waren diejenigen, die David umringt haben, gerade die ganz Ausgestoßenen, die Ungerechten. Dieser letzte Vers in diesem Psalm ist ein zutiefst prophetischer Vers. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Und das bedeutet, die Leute, die um ihn waren, das waren zum Beispiel seine 30 Helfen, die mit ihm zusammen noch jahrzehntelang das Volk Gottes von Sieg zu Sieg führen. Das, ihr Lieben, ist unsere Aufgabe, dass wir als Nachfolger des jetzt verachteten Königs einmal mit ihm herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thank you.